Nun erteile ich das Wort an Herrn Dr. Gedion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Gesichtspunkt ist nicht genügend berücksichtigt worden, und zwar der grundsätzliche. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir diese Struktur von Geber- und Nehmerländern heute haben? Ist es denn so, dass hier Bodenschätze so unterschiedlich verteilt sind? Das traf für die Zeit zu, als Kohle noch die wichtigste Energiequelle war. So hatte also Nordrhein-Westfalen damals einen tatsächlichen Standortvorteil. Das ist aber heute sicherlich nicht mehr so, denn es ist mir nicht bekannt, dass in Bremen und in Berlin kein Öl gefunden wird und in Baden-Württemberg und in Bayern das Öl nur so sprudelt. Also solche Unterschiede haben wir schon mal nicht als Grundlage. Und das Gleiche gilt auch für die klimatischen Situationen. Wir haben nicht irgendwelche von Ihnen so oft herbeigeschworene oder viel diskutierte Formen der Klimakatastrophe in einem Land, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern und in Baden-Württemberg. Dagegen wäre das alles wunderbar. Das ist alles nicht der Fall, meine Damen und Herren. Der entscheidende Unterschied ist die Verschiedenheit der Haushaltsphilosophie in den Ländern, die wir Nehmerländer und die wir Geberländer nennen. Und zwar nicht der letzten Jahre, sondern die Haushaltsphilosophie der letzten Jahrzehnte. Das heißt, es sind im Wesentlichen Strauß, Späth, Filbinger, die Leute gewesen, die die Grundlagen für die heutige Aufteilung gelegt haben. Ja? Und das ist der entscheidende Unterschied im Gegensatz zu den Ländern, die primär rot und dann später rot-grün regiert worden sind, in denen nicht die ökonomische Haushaltsführung obendran stand, sondern die ideologische. Das heißt, man hat immer mehr ausgegeben aus ideologischen Gründen, als man eingenommen hat. Und diese Ideologisierung, die ist heute fortgeschritten, und zwar in einer Art und Weise, dass auch die Geberländer die Philosophie der Nehmerländer übernommen haben und wir von daher bald die Situation haben werden, dass wir nur noch Nehmerländer haben werden und der Geber ist dann nur noch der Steuerzahler. Also gegen die Ideologisierung haben Sie nichts getan in der ganzen Länderfinanzausgleichssache. Im Gegenteil ist es ja so, in der Flüchtlingspolitik oder in der Europolitik, da wird ja systematisch die ökonomische Vernunft ausgeschaltet. Ne? Und das Wenige, was hier von Herrn Kretschmann so gefeiert wird und von Herrn Seehofer als Erfolg, das ist allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie sagen ja selbst, die wesentlichen Fragen sind noch offen, Herr Kretschmann. Ja. Also von daher kann man von dicken Brettern, Herr Kretschmann, überhaupt nicht reden. Und Herr Schwarz, also von Halleluja-Gesängen, da müssten wir uns wirklich verabschieden. Allenfalls könnte man sagen, es kreisten die Berge und Gebahn ein Mäuslein oder noch besser mit Shakespeare viel Lärm um nichts. Danke Ihnen. Meine Damen und Herren, dass Sie selbst islamistische Terrorakte in Attacken gegen die AfD ummünzen, das ist nicht nur trostlos, das ist verantwortungslos. Der Islam als Ursache für die Terroranschläge? Ich sage nein. Ich präzisiere, es sind zwar alle Terrortäter sind Moslems, aber dennoch die Ursache bei uns ist nicht der Islam, sondern die islamische Parallelgesellschaft. Die islamische Parallelgesellschaft ist das trübe Gewässer, in dem die terroristischen Fische schwimmen können. Und das ist die verantwortungslose Politik der schwarz-rot-grünen Einheitspartei der letzten Jahrzehnte, dass diese Parallelgesellschaften in derartig üppiger Weise gedient sind und jetzt als drohendes Potenzial, als Damoklesschwert über uns hängen. Es ist also das Gebot der Stunde, diese trüben Gewässer, diese Parallelgesellschaften trocken zu legen. Das ist unsere Aufgabe, meine Damen und Herren. Und das geschieht nicht in erster Linie durch Integration, durch Sprachkurse und diverse Sonntagsreden. Meine Damen und Herren, das wichtige Wort ist viel zu kurz gekommen heute. Abschiebung. Ein ganz großer Teil von Leuten, die sind hier nicht bleibeberechtigt. Und es geht darum, die endlich abzuschieben. Und das Gebot der Stunde ist, für uns alle hier und nicht zuletzt für die Regierung, ein konkretes Abschiebungsprogramm vorzulegen, wie viele Leute wir in welcher Zeit möglichst schnell nach Hause schicken können, um die terroristische Gefahr auch damit einzugrenzen. Das ist das, was ich jetzt fordere von der Regierung. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich zu diesem Punkt nichts sagen, weil ich selbst entschieden gegen den Ausschluss der Presse auf dem Parteitag war. Aber ich muss sagen, nach so viel scheinheiliger Phraseologie und so viel Schmierenpathos möchte ich doch mal feststellen, dass hier aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. Ja? Aus einer Mücke wird hier ein Elefant gemacht. Ja? Nehmen wir mal TTIP, da wird jahrelang verhandelt über wichtigste Daten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Selbst die Bundestagsabgeordneten dürfen nicht reinschauen. Die kriegen 2 Stunden in einem abgeschlossenen Raum, dürfen nicht eine Kopie machen. Unter Aufsicht dürfen sie nicht mal Notizen machen. Herr Kerl, wenn Sie über diese Zustände nur 10% des Pathos aufgewandt haben, das Sie jetzt gegen die AfD waren, dann würde ich über Ihre Sätze nachdenken. Aber so muss ich sagen, überzeugen Sie mich überhaupt nicht. Und das noch umso weniger, weil Sie ja von den Grünen einen direkten Konnex zur jungen Grünen haben. Und diese jungen Grünen, diese grüne Jugend, die ist bekanntlich nicht nur für Ausschluss von Pressefreiheit, sondern da geht es auch gewaltsam zu. Das ist bekannt, da gibt es fließende Übergänge zwischen den ganzen Chaoten und der grünen Jugend. Und da bitte ich, das können wir belegen. Wir können eine eigene Sitzung drüber machen. Da können wir eine eigene Sitzung machen, wenn Sie wollen. Aber das ist jetzt nicht der Zeit. Gut. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Kehren Sie vor der eigenen Tür. Da haben Sie wesentlich mehr zu tun als bei der AfD. Dankeschön. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist viel über Fußball gesprochen worden. Ich will daran anknüpfen. Never change a winning team. Eine alte Regel der englischen Trainer. Und wie kann man, frage ich jetzt, ein so erfolgreiches Bildungssystem wie das baden-württembergische so angehen, wie es rot-grüne Politik getan hat? Wie ein Elefant im Porzellanladen sind die rumgestiegen und haben in kürzester Zeit so viel kaputt gemacht, dass selbst die Kritiker über die Kürze der Zeit entsetzt sind. Ja. Und jetzt, wo man also unten auf den Abstiegsplätzen steht, was macht man? Selbstkritik, Fehlanzeige, tätige Reue, noch mehr Fehlanzeige. Mit einer Rabulistik, die ihresgleichen sucht, versucht man aus Schwarz-Weiß und aus Weiß schwarz zu machen. Das lässt nichts Gutes für die Zukunft erahnen, meine Damen und Herren. Angesichts des rot-grünen Mehltaus, der sich über unsere Gesellschaft gelegt hat, über das geistige Leben, ist das heute ein guter Tag. Warum? Donald Trump hat die amerikanische Präsidentenwahl gewonnen. Und das ist ein Schlag gegen das amerikanische System. Das ist noch kein Sieg, aber das ist ein Schlag dagegen. Und das ist ein Schlag gegen die internationale rot-grüne Bigotterie, die hier die Politik beherrscht. Und das ist im Übrigen auch ein Erfolg, seit langem wieder ein erfolgreicher deutscher Beitrag denn Trump für die internationale Politik. Denn Trump stammt bekanntlich aus dem Nachbarland Rheinland-Pfalz. Gut, international können wir also davon ausgehen, dass die Kriegsgefahr geringer wird. Und wir können das als Abkehr von dieser rot-grünen Hauptstream-Bewegung sehen, dass das einen Rückenwind gibt, auch für eine Kehre in unserem Land hier, dass wir diese große Gefahr, die sich am Horizont hier abzeichnet, in Form von R2G, wie man das heute nennt, die rot-rot-grüne Lösung für unsere Probleme, dass wir das auch genauso erfolgreich abwehren können. Ja.
Reden Sie bitte zur Sache.
Ja, das ist ja zur Sache. Die Sache ist so, dass die Politik nicht in Schubladen eingeteilt wird, sondern dass die Ideologie dieselbe ist und dass mit der Ideologie, die jetzt Rückenwind bekommt, unter anderem auch durch Trump, dass wir auch damit die Bildungspolitik, die wir hier haben, die Bildungsmisere, besser angehen können. Und in diesem Sinne ist das, hoffe ich, ein guter Tag und wir werden dann so weitermachen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe erstens keinen aktuellen Anlass für diesen Tagesordnungspunkt und schon gar... Bitte? Ja, Lassen Sie mich mal ausnehmen. Und schon gar nicht sehe ich einen Anlass für die Dramatisierung, die Sie hier an den Tag legen. Herr Born, der soziale Frieden sei gefährdet. Wodurch? Durch Millionen Zuwanderer, die wir nicht in den Arbeitsmarkt integrieren. Durch die Syrer, die in 10 Jahren dazu in der Lage sind, Arbeiten zu machen, die wir in 5 Jahren durch Roboter ersetzt haben? Nein, durch die Flexibilitätspolitik, durch die Kellnerin, wenn die jetzt im Biergarten eine Stunde länger arbeiten muss. Und dann soll ich mir auch noch das Bier nicht mehr schlecht schmecken lassen, weil das ja ein schweres Schicksal ist. Also, meine Damen und Herren, das ist nicht ein Problem der Bierkellnerin, das ist ein Problem der SPD. Und das hat nichts mit den tatsächlichen Verhältnissen zu tun, wohl aber mit dem Zustand, dem Gemütszustand, dem desolaten Gemütszustand der SPD. Und insofern ist die ganze Diskussion ein Ablenkungsmanöver von den wirklichen Problemen, die wir am Arbeitsmarkt und vor allem mit dem sozialen Frieden haben. Dankeschön. Also, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Fahrverbot hin, Dieselproblem her. Es gibt noch zentralere Probleme, wenn es um die Grundbeurteilung einer Regierung geht. Und ein zentrales Problem ist die Frage, werden die Deutschen demnächst noch die Mehrheit in dieser Gesellschaft bilden oder werden sie die Minderheit in einer multikulturellen Gesellschaft sein? Das ist eine existenzielle Frage. Und hier hat die Regierung völlig versagt, meine Damen und Herren. 2015 ist ja ein großer Eklat passiert. Die Bevölkerung hat entsprechend reagiert. Die Politik gab sich kurzfristig zerknirscht. Wir haben Fehler gemacht. Wir werden sie korrigieren. Was heißt denn, einen Fehler korrigieren, meine Damen und Herren? Das hieße doch ganz konkret, wenn ich 2-3 Millionen Menschen hier reingelassen habe, die eigentlich gar nicht hätten reingedurft, dass man die wieder nach draußen befördert. Das heißt, dass man eine Abschiebungspolitik betreibt, die diesen Namen verdient. Ja, und das ist hier nicht der Fall. Herr Strobel, solange Sie nicht einmal die Hälfte der abschiebungspflichtigen Leute rausbringen, von 60.000 nur 28.000, kann man das nicht Abschiebungspolitik nennen. Also von daher hat diese Regierung im Wesentlichen nichts gebracht. Sie hat sich wie die gesamte Politik in den politischen Sandkasten der Klimakatastrophe gestürzt. Also Klimawahn statt konkrete Abschiebungspolitik. Immer weniger Europa, immer mehr Afrika, immer weniger Deutschland, immer mehr Orient. Immer weniger Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, ein Auseinanderbrechen der Gesellschaft. Das ist die Bilanz der Regierung, meine Damen und Herren. In der Schule würde man sagen, Sätzen 6. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 2 Punkte nochmals. Warum kapieren Sie es nicht, dass das im Wesentlichen ein EU-Problem ist? Ja? Es ist so, die Merkel sagt, ja, wir müssen vielleicht die Grenzwerte etwas flexibler handhaben. Aber was hat sie vorher gemacht? Sie ist wie jemand, der einen Geldbeutel abgibt, ja, sagt, hier hast du einen Geldbeutel und hast Verfügungsgewalt. Und nachher, wenn sie sich Pommes oder irgendwas kaufen, dann muss sie zu dem hingehen und sagt, ach, gib mir doch bitte mal 2 Euro, damit ich mir Pommes kaufen kann. Das ist die deutsche Politik, meine Damen und Herren. Ja, die EU ist auch hier das Problem. Das will ich Ihnen immer und immer wieder sagen, damit Sie endlich Ihre Jubelorgien für die EU beenden. Das zweite Thema ist, es gibt Einzelparameter und es gibt integrale Parameter, in der Medizin beispielsweise. Einzelparameter, irgendein Blutwert oder von mir aus auch die Häufigkeit von bestimmten Krankheiten, das ist schon ein integralerer Wert. Aber der integralste Wert, an dem man eine Statistik dann orientieren kann, das ist in diesem Fall die Lebensdauer. Meine Damen und Herren, Sie wissen ja alle ganz genau, ausgerechnet Stuttgart und München sind die Städte mit der höchsten Lebenserwartung. Das ist doch der Reiz, was. Und ausgerechnet diese Städte sind die ersten, die Fahrverbote machen. Das stimmt doch hinten und vorne nicht. Das hat doch nichts mit Wissenschaft zu tun. Das hat mit Wahnsinn zu tun, mit ideologischem Wahnsinn. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
Es war kein Völkermord, der da stattgefunden hat. Von Trotta hat die Herero eingekesselt. Sie haben den Belagerungsring durchbrochen, sind in die Wüste geflohen. Wenn sie sich ergeben hätten, wenn sie sich... Entschuldigung, ich habe noch... Bitte? Vielen Dank für die freundlichen Hinweise. Ich glaube, Sie haben alles mitgekriegt, dass es hier kein Völkermord war, sondern eine gängige koloniale Kriegsführung. Nun kann man natürlich sagen, dass der ganze Kolonialismus ein Verbrechen ist. Und darauf wollen Sie ja letztlich hinaus. Meine Damen und Herren, das stimmt so nicht. Der Kolonialismus ist Zeichen dafür, dass die europäische weiße Rasse anderen Völkern und Ethnien zivilisatorisch weit überlegen war. Wir hatten einen Vorsprung von 5000 Jahren, meine Damen und Herren. Wir haben die Menschen sozusagen aus der Steinzeit in die Jetztzeit geholt. Und ohne Zweifel gab es dabei Verbrechen. Aber erst einmal kann man das auch ganz anders sehen. Der Vorsprung, den die Europäer hatten, meine Damen und Herren, dieser Vorsprung ist nicht in den Schoß gefallen. Dieser Vorsprung ist erdacht, der ist erkämpft und der ist erarbeitet. Ja? Und man kann da durchaus sagen, dass man den Völkern dort eine Menge an Blut, eine Menge an Schweiß erspart hat durch diese Kolonialisierung. So könnte man das auch sehen. Ja,
Herr, meine Damen und Herren.
Stattdessen ziehen Sie es natürlich vor, einen universalen Schuldkult zu kultivieren. Und anstatt, ja, das ist das Thema, ja, eine krankhafte Selbstbezichtigungssucht. Anstatt mal zu gucken, wo man wirkliche Verbrechen in der aktuellen Situation zu vertreten hat. Schauen Sie bitte mal in den Jemen. Da geschieht ein Völkermord vom Saudi-Arabien mit Hilfe Israels, mit den USA und mit deutscher Unterstützung. Davon lenken Sie mit Ihrem Schuldgeschwätz
ab. Kommen Sie zum Schluss Ihre Redezeit.
Also hören wir auf ständig mit der Selbstbezichtigung. Fangen wir endlich mit der aktuellen Schuld an und erfinden wir nicht ständig neue Schuld unserer Vorfahren. Darum geht es, meine Damen und Herren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, von den Rot-Grünen sind wir ja diverse Karlauer zur Migration gewohnt. Aber Herr Lorek und auch Herr Strobel, mit diesen Positionen, da werden Sie weiter abstürzen. Da brauchen wir uns um die CDU keine Gedanken zu machen. Da werden Sie das Schicksal erleiden, das die SPD jetzt schon hat. 10% werden Sie kriegen, nicht mehr. Vor 12.000 Jahren, meine Damen und Herren, war der Beginn der mittleren Steinzeit, der Beginn des Ackerbaus, der Beginn des Prinzips, wer sät, der erntet. Das war auch der Beginn der Zivilisation. Die internationalen rot-grünen Kommunisten, die in der UNO ihre Hochburg haben, wollen dieses fundamentale Prinzip nun umkehren. Ja, es soll jetzt gelten, wir ernten da, wo wir hinkommen. Und wenn es nichts mehr zu ernten gibt, dann ziehen wir weiter und gehen woanders hin. Und dieses Nomadenprinzip, das soll über die UNO jetzt hier umgesetzt werden, meine Damen und Herren. Das ist eine globale Enteignung der Nationalstaaten und der nationalen Völker. Mit diesem UNO-Pakt, meine Damen und Herren, beginnt noch nicht die rechtliche Umsetzung dieses totalitären Globalismus. Aber es ist der Einstieg in denselben. Und das ist nicht nur das Ende Europas, das hier eingeläutet würde. Ich sage würde, weil wir werden das nicht zulassen. Sondern das Ende auch der Zivilisation. Meine Damen und Herren, wir werden uns dieser Entwicklung mit allen Kräften entgegenstellen. Und das Prinzip, wehret den Anfängen, das ist eben hier, wehret diesem elenden Pakt, den die UNO hier verabschieden will. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist offensichtlich, die Zeit bagatellisierender Phrasen ist vorbei. Es ist offensichtlich, wir haben eine neue Dimension der Ausländerkriminalität. Eine Kriminalität, wie wir sie vorher, vor der Masseninvasion von 2015, nicht gekannt haben. Ursache ist die schwarz-rot-grüne Politik. Und was ist Ihre Reaktion, meine Damen und Herren? Sie sprechen von Taskforce, Sie sprechen von aller Härte, mit der Sie vorgehen wollen. Aber was tun Sie in Wirklichkeit? Was ist denn die Konsequenz von Chemnitz beispielsweise gewesen auf dem Messermord? Was ist die Konsequenz? Sie haben den Vorsitzenden, den Chef des Verfassungsschutzes abgesetzt. Das war Ihre Konsequenz. Das ist doch grotesk. Man redet nur noch von Maßen und so weiter. Der Einzige, der sich dagegen gewehrt hat, dass die Antifa hier Propaganda über die Tagesschau machen kann. Meine Damen und Herren, wenn Sie nur halb so viel von der Energie, die Sie in den sogenannten Kampf gegen rechts investieren, in die Abschiebepolitik investiert hätten, dann hätten wir nur noch einen Bruchteil der Probleme, die wir jetzt haben. Ja. Das Problem ist also die schwarz-rot-grüne Migrationspolitik. Und wenn wir keine Wende in der Abschiebepolitik haben, wenn wir nicht den Nährboden für das ganze Problem endlich trockenlegen, dann wird sich hier nichts ändern. Dann werden wir jedes Mal wieder dastehen, jede Woche ein neues Problem, bedauern, große Worte, Phrasen, aber sonst geschieht nichts. Und das kann nicht die Konsequenz sein, meine Damen und Herren. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, Antisemitismus ist das, was man mir in vielen Zeitungen jetzt hier auch in diesem Hohen Haus vorwirft. Man bezieht sich auf einige Zitate in meinen Büchern, die ich vor 7 bzw. vor 4 Jahren veröffentlicht habe. Ich möchte zu Folgendes feststellen. Erstens, ich bin kein Antisemit. Ich hetze nicht gegen Juden, ich verunglimpfe sie nicht, ich verachte sie nicht. Nirgendwo. Zweitens, ich leugne nicht den Holocaust. Er ist ein geschichtliches Faktum und noch mehr, er ist ein entsetzliches Verbrechen. Und drittens, auch wenn ich diesen Staat mitunter heftig kritisiere, ich halte mit Nachdruck am Existenzrecht Israels fest. Auf der Grundlage dieser drei Überzeugungen halte ich es, wie bei jedem anderen Thema, notwendig, Kritik zu üben. Und diese Kritik ist zulässig und die ist legitim und die ist notwendig. Meine Damen und Herren, hüten wir uns davor, den Begriff Antisemitismus inflationär zu gebrauchen. Hüten wir uns davor, ihn damit zu verschleißen, denn wir brauchen ihn noch. Wir haben die Situation, dass gerade heute ein neuer Antisemitismus in gefährlicher Weise nicht zuletzt über die muslimische Zuwanderung in unsere Gesellschaft eindringt. Meine Damen und Herren, ich habe meine Zeit eingehalten gegenüber meiner Fraktion. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass das der Fall ist. Und der Blick auf diese Uhr, meine Damen und Herren, der erinnert mich an Folgendes. Diese Uhr hat ein jüdischer Geschäftsfreund meines Vaters vor vielen Jahren meinem Vater geschenkt, 1947, kurz vor meiner Geburt. Und deswegen brauche ich nur auf meine Uhr zu schauen, um zu wissen, dass ich kein Antisemit bin. Danke Ihnen.
Herr Minister Strobel, gibt es im Rahmen Ihrer Einstellungsoffensive Bestrebungen in verstärktem Maße Menschen mit Migrationshintergrund in den Polizeidienst einzustellen? Und gibt es da irgendwelche Tendenzen, die Qualifikationskriterien auf diesem Hintergrund herunterzuschrauben?
Herr Minister, bitte.
Es gelten für alle Bewerberinnen und Bewerber bei der baden-württembergischen Polizei exakt die gleichen Einstellungsvoraussetzungen. Im Übrigen gilt das Beamtenrecht. Hier gibt es ganz klare Regelungen. Die werden bei der baden-württembergischen Polizei und der Innenverwaltung strikt beachtet.
Herr Minister Strobel, selbst wenn jetzt die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten anerkannt werden, wenn noch 20 weitere Staaten als sicher anerkannt werden. Es gibt genügend Millionen, hunderte Millionen von Leuten, die potenziell als Flüchtlinge freikommen. Haben Sie sich von Regierungsseite denn was ausgedacht, wie Sie auf diese Herausforderung reagieren? Also da reichen die bisherigen Maßnahmen sicherlich nicht aus. Sie haben das sehr recht angedeutet. Gibt es zum Beispiel Initiativen über den Bundesrat oder über was anderes, dass man das von Bundesrepublikseite aus das Seerecht in diesem Sinne ändert, dass man die Flüchtlinge zurück an ihre Orte bringen kann, wo sie ausgestartet sind? Oder gibt es irgendwelche weiteren Ansätze, Denkansätze, Vorstellungen?
Herr Abgeordneter Dr. Gehon, das internationale Seerecht würde uns nicht daran hindern, im Mittelmeer aufgebrachte Flüchtlinge wieder nach Nordafrika zurückzubringen. Wir können sie allerdings dorthin nur zurückbringen, wenn wir sie an einen, in Anführungszeichen, sicheren Ort bringen, wo sie nicht an Leib und Leben bedroht sind und wo sie nicht politisch verfolgt sind. Deswegen müssen wir, ich sage es mal umgangssprachlich, solche Orte dort schaffen. Und das werden wir nur hinbekommen, wenn wir mit den entsprechenden Ländern entsprechende Abkommen schließen. Im Übrigen teile ich Ihre Auffassung nicht, dass Maßnahmen wie die Ausweisung sicherer Herkunftsstaaten ohne Wirkung sind. Ich wiederhole es gerne. Wir hatten über einen Zeitraum von 1,5-2 Jahren die meisten aller Asylbewerber, die nach Deutschland kamen, waren solche, die vom Westbalkan kamen. Es war die größte Gruppe. Im Grunde genommen, mit Inkrafttreten des Gesetzes, den gesamten Westbalkan zu einer sicheren Herkunftsregion zu machen, sind ab September, Oktober 2015 die Zahlen auf nahe Null zurückgegangen. Vor dem Hintergrund, so leichterhand zu sagen, das ist doch ein Instrument, das nützt überhaupt nichts, finde ich ehrlich gesagt angesichts der ja gar nicht zu bestreitenden zahlenmäßigen Entwicklung eine gewagte These, der ich heftig widerspreche. Deswegen wäre es im Übrigen auch wichtig, bei den in Rede stehenden 3 nordafrikanischen Staaten, dass wir in der nächsten Bundesratssitzung zu einer Mehrheit kommen. An Baden-Württemberg liegt es nicht. Und dann auch im Maghreb sozusagen 3 sichere Herkunftsstaaten haben, um sicherzustellen, dass uns die Zahlen, dass die Zahlen von dort sich nicht nach oben entwickeln.
Zum AfD-Bashing von Herrn Röhlke und Herrn Skerl. Also es erinnert mich an mein Medizinstudium. Ich bin bei der AfD, natürlich. Haben Sie das nicht gemerkt, dass ich AfD-Mitglied bin? Ja, eben, das ist ein Problem für Sie. Ja. Okay, darf ich reden?
Fahren Sie fort.
Also, ich kann.
So, Herr Dr. Meuthen, ja, also, fahren Sie fort. Sie wollten ja eine lebendige Debatte. So, ja, gut, jetzt fahren Sie bitte fort.
Also, ich wollte erzählen vom Medizinstudium. Da hat mein Kollegen, der hatte für die Biologieprüfung nur die Würmer gelernt. Und dann hatte er das Pech, er kam bei den Elefanten dran. Und was machte er? Sagte er, also die Würmer, die leben in Afrika und da ist es sehr warm. Und je weiter man runterkommt, desto wärmer wird es und immer wärmer. Und dann die Würmer werden eingeteilt, erstens, zweitens, drittens. Und so kommt mir das auch vor, was Sie machen, Herr Skerl. Weil es kommt mir so vor, alles was hier ist, das kann über dieses oder jenes Gesetz sein, es kommt immer diese Tirade gegen die AfD, sie ist scheinheilig, sie ist gegen Friedensbildung, haben Sie heute gesagt, ein interessantes Wort gegen Friedensbildung. Ja, also, lieber Herr Skerl, ein bisschen mehr dosieren die Kritik und ein bisschen mehr spezifizieren, da würden Sie auch Ihrem Anliegen gerechter werden. Ja. Und im Übrigen, ein Punkt mit den kleinen Leuten, das stimmt ja gar nicht. Bitte? Mit den kleinen Leuten. Wir sind nicht die Partei der kleinen Leute, wir sind eine kommende Volkspartei. Das heißt, wir versuchen eine Interessensynthese zwischen Mittelstand und kleinen Leuten. Und so, das ist
Herr Dr. Gedel, ja? Kommen Sie bitte zum Schluss.
Ja, also in diesem Sinne setze ich mich für diese Volkspartei im Werden ein, auch wenn mich meine Partei wesentlich schlechter behandelt hat als alle anderen Parteien, die hier im Raum sitzen. Aber das ist nun mal die Dialektik der Politik und das ist die Dialektik des Lebens. Aber ich stehe dazu und mache es also weiter. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, heute etwas Grundsätzliches zum Feminismus zu sagen. In den westlichen Staaten und in Deutschland ist der Feminismus überflüssig wie ein Kropf. Es gibt bei feministischen Themen bei uns keinen Handlungsbedarf. Wer feministisch aktiv werden will, der geht in die islamischen Staaten oder sonst wo in die dritte Welt. Bei uns ist das allenfalls Zeitvergeudung oder Geldverschwendung. Ich höre auch in dem Regierungsantrag verstärkte Partizipation der Frauen in der Politik. Ich mache den Fernseher an, im ersten Programm Frau Merkel, Frau von der Leyen. Im zweiten Programm Frau Mioska, Frau Will. Im dritten Programm Frau Wagenknecht, Petra Pau. Im vierten Programm Frau Weidel und Frau Petri. Ich mache den fünften Kanal an und höre, wir brauchen eine verpflichtende Frauenquote in der Wirtschaft. Meine Damen und Herren, die Wirtschaft ist einer der wenigen Phänomene oder Komplexe, die bei uns noch einigermaßen funktioniert. Wenn das durchgeht, frage ich, wie lange noch? Meine Damen und Herren, der Feminismus heute bei uns ist destruktiv. Er stört die Harmonie der Geschlechter. Und er führt immer mehr zu einer grundgesetzwidrigen Benachteiligung des Mannes. Und für die Männer, die sich nicht feministisch haben degenerieren lassen, für die wird er immer mehr zur offenen Provokation. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ist es wichtig, so einen Ausschuss zu machen und den NSU-Terror entsprechend abzuklären. Dabei Rechtspopulismus und Rechtsterrorismus zu vermischen, das ist nicht nur intellektuell, sondern auch moralisch die unterste Schublade, Herr Filius. Das Hauptproblem ist bei dieser Sache allerdings noch ein anderes. Das ist die ideologische Fehl- bzw. Übergewichtung durch den Begriff Kampf gegen Rechts. Auf der einen Seite wird der Islamismus verharmlost, da wird vom schweren Schicksal der Täter gesprochen, da werden die Täter zu Opfern gemacht. Auf der anderen Seite dieser Rechtsterrorismus, der nicht diese Gefahr darstellt, zu der er hergemacht wird. Wenn Sie das zahlenmäßig von mir wissen wollen, ich würde sagen, 80% der Terrorgefahr geht vom Islamismus aus, 15% vom Linksterrorismus. Ich spreche von Polizeiüberfällen, von Attacken auf Polizeistationen, von verletzten Polizisten, von brennenden Polizeiautos. Das ist meines Erachtens 15%. Und 5% ist vielleicht Not. Bitte? Ja, im Osten Dresden.
Kollege, wollen Sie eine Zwischenfrage stellen? Ja, das machen wir anders in Zukunft. Gut. Abgeordneter Gedeon, fahren Sie fort. Wir halten uns an das gängige Verfahren. Bitte, Kollege, fahren Sie fort.
Gut, also das ist meines Erachtens das geistige Hauptproblem. Die Umorientierung, der islamistische Terror ist die Hauptgefahr. Und wenn man jetzt weiterhin den Kampf gegen Rechtsterrorismus, der auch da ist, auch zum Hauptproblem macht, dann vernachlässigt man objektiv, politisch, und polizeilich und auch rechtlich die viel, viel größere Gefahr des islamistischen Terrorismus. Von daher lege ich nahe und empfehle ich, dass wir hier einen Ausschuss in Bälde gründen, der untersucht, ob wir ausreichend gerüstet sind, ob die Regierung ausreichend Maßnahmen getroffen hat, der islamistischen Gefahr, die immer größer wird, entsprechend zu begegnen. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Haushaltsdebatte, zwei Gedanken. Der erste wurde von Herrn Meuthen schon gestreift und von Herrn Rülke ausführlich gebracht, der Schuldenabbau. Vielleicht kennen Sie noch den Namen Schäfer, Julius Schäfer, den Juliusturm. Es gab also tatsächlich Finanzminister, die Sparsummen angesammelt haben und nicht Schulden gemacht haben. Heute ist davon nicht mehr die Rede. Wir schleppen im öffentlichen Haushalt 2,1 Billionen seit einigen Jahren mit uns herum. Und wir hatten in den letzten 7 Jahren Höchstkonjunktur und haben keinen einzigen Euro davon abgebaut. Meine Damen und Herren, das ist ein finanzpolitischer Skandal. Und finanzpolitisch ist deshalb der ganze Haushalt eine Fehlleistung, keine Leistung des Haushalts. Ja. Wann sollen wir denn bitte Schulden abbauen, wenn nicht in der Höchstkonjunktur? Glauben Sie wirklich, dass das immer so weitergeht? Wir sehen doch die Anzeichen, dass eine ökonomische Paradigmenwechselsituation entsteht. Ja. Und da sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Dann wollen wir anfangen zu sparen, wenn wir kein Geld mehr haben. Das ist ein lächerliches Verhalten. Das wäre das Erste, was ich hier sagen will. Ja, also, meine Damen und Herren, das zeigt, dass hier überhaupt nicht die Absicht besteht, Schulden abzubauen, dass das gar nicht als Problem erkannt wird. Ja? Und was ist, steckt dahinter? Das ist eine verantwortungslose Einstellung gegenüber der nächsten Generation. Sollen die mal zusehen, wie sie unsere Schulden begleichen können? Ja, das ist wirklich skandalös. Machen Sie sich das mal bewusst. Ja, und wo könnte man sparen, wenn man sich den Haushalt anschaut? Überall. Und am besten hier diese ganzen Begriffe, die Sie so schön, Herr Schwarz, da ist schon leider nicht da. Ah, doch, doch, Entschuldigung, Herr Schwarz, vielmals. Ja, ja, wie kann ich Sie übersehen, wirklich, wo Sie so schöne Sachen gesprochen haben. Sie haben in Ihrem Haushalt gepriesen, Projekte gegen Diskriminierung und Intoleranz. Sie haben einen Aktionsplan für Toleranz und Akzeptanz. Und Sie wollen Organisationen stärken, die für den Zusammenhalt und den sozialen Frieden in unserer Gesellschaft was tun. Meine Damen und Herren, diese ganze Phraseologie ist nichts anderes als die Eingangstür zur Finanzierung des Linksradikalismus in Deutschland. Ja? Es wird ja überhaupt kein klarer Trennungsstrich gemacht zu den Leuten, die hier unterstützt werden. Ja, vor 2 Jahren war die große Diskussion, man solle die unterschreiben lassen, dass sie für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind. Da haben sich die geweigert, aber das Geld floss weiter. Ja, und wo ist denn hier irgendwer ein Riegel vorgeschoben, dass wir mit dieser Aktion, mit diesem Haushaltsplan nicht wieder solche linksradikalen Kräfte unterstützen? Also das wird die vorrangige Aufgabe sein, meine Damen und Herren, das zu verhindern, dass wir hier als Staat und als Land Baden-Württemberg nicht den Linksradikalismus in diesem Land unterstützen. Dankeschön.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Schweikert, der Satz, den Sie zitiert haben, der ist entscheidend, dass bei Übergabe von Gesetzeskompetenz die Regierung, die Landesregierung gebunden ist an den Landtagsbeschluss. Aber Sie haben diesen Satz leider nicht zu Ende vorgetragen. Was kommt denn dann noch? Das muss ich Ihnen jetzt vorlesen, Herr Schweikert. Da kommt dann nämlich, es sei denn, erhebliche Gründe des Landesinteresses stünden dagegen. Und das ist der Knackpunkt, meine Damen und Herren. Wer entscheidet denn, was die entscheidenden, die erheblichen Gründe sind, die dagegen stehen? Die Regierung oder das Parlament? Und wir sagen eben in diesem Entwurf, die AfD, dass es das Parlament ist, das entscheidet, ob es erhebliche Gründe sind und nicht die Regierung. Das ist der einzige Unterschied. Und das ist ganz präzise, das ist ganz juristisch. Von daher ist die maßlose Arroganz, die Sie hier an den Tag gelegt haben, ja frei, völlig deplatziert. Ja, diese Belehrungssucht, dass die AfD sozusagen blöd ist, nicht mal Gesetz einreichen kann, das ist nur Ablenkungsmanöver von einem ganz einfachen Sachverhalt. Sie haben eine klare Entscheidung, diesen Satz zu streichen oder nicht. Sie wollen es nicht. Und Sie wollen sie im Wesentlichen deswegen nicht, weil es von der AfD kommt. Sagen Sie doch bitte gleich, wir boykottieren alles, was von der AfD kommt. Dann ist es wenigstens ehrlich und dann machen Sie nichts vom Pseudopalaver hier. Dankeschön.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten. Ein kleines Buch, eine große Wirkung. Ein großer Skandal, der aber nicht am Buch liegt, sondern an dem, was gewisse Leute aus diesem Buch glauben, machen zu können. Antisemitismus, sekundärer Antisemitismus, das ist nicht primärer Antisemitismus, das hat man mir bestätigt. Sekundärer Antisemitismus, meine Damen und Herren, wenn das Antisemitismus ist, dann hat Ariel Sharon wirklich recht. Ariel Sharon, Sie erinnern sich, der ehemalige Ministerpräsident von Israel hat gesagt, ganz Europa ist antisemitisch. Und das stimmt dann auch. Dann ist nämlich Ralf Dahndorf, kennen Sie den überhaupt noch, Herr Rülke? Ralf Dahndorf ist dann auch ein Antisemit. Und Günter Grass ist ein Antisemit. Ich kann Ihnen die Zitate bringen, in 2 Minuten allerdings nicht. Ja, also, da machen Sie aus dem Antisemitismus einen Universalvorwurf, der überhaupt keine inhaltliche Substanz mehr hat. Wollen Sie das wirklich mitmachen? Meine Damen und Herren, Parlamentarismus bedeutet Souveränität des Volkes über das Parlament. Es bedeutet auch Souveränität des einzelnen Abgeordneten. Das heißt, wenn ich über ein Buch ein so weitreichendes Urteil fälle, dann ist das Mindeste, dass ich das Buch gelesen habe. Ich frage Sie jetzt mal in die Runde, wer hat denn dieses Buch überhaupt gelesen? Wer hat es gelesen? Niemand. Ja, Parker Bill. Ja. Das ist keine Verkaufsveranstaltung, das ist eine Veranstaltung der Moral. Ich kann mich nicht so moralisch entrüsten, wenn ich etwas überhaupt nicht gelesen habe, über das ich ein Urteil fälle. Ja? Sie müssen es ja nicht lesen, natürlich nicht. Aber wenn Sie solche Konsequenzen ziehen, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie es gelesen haben. Ja. Und wenn man das nicht tut, meine Damen und Herren, ja, wenn man das nicht tut, dann fällt einem der Stein, den man erhoben hat, auf die eigenen Füße. Und wenn Sie nicht wissen,
Herr Gedeon, kommen Sie bitte zum Schluss.
Ich bin am Schluss. Wenn Sie nicht wissen, vor wem das Zitat ist, dann fragen Sie den Herrn Kretschmann, der kann es Ihnen erklären. So, Dankeschön.
Jetzt habe ich noch die Wortmeldung von Herrn Abgeordneten Dr. Gedeon.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, noch nie ist es uns so gut gegangen, sagten die Gänse kurz vor Weihnachten. Herr Linden, Herr Reinhardt, ne? Passt gut zu Ihrer Lobeshymne. Ja, wie sollen wir das jetzt nennen, was sich in Berlin großkotzig GroKo nennt? Ich schlage vor, Sozialdemokratische Einheitspartei Deutschlands. Abgekürzt, richtig, SED. Ein Name, der große Tradition hat in Deutschland, und die Regierung würde zeigen, in welcher Tradition sie tatsächlich steht. Lang wird dieser Laden allerdings nicht zusammenhalten, dafür wird schon die SPD-Basis sorgen. Und wir werden dann die Zustände kriegen, die der CIA-Chef Haydn schon vor einigen Jahren angekündigt hat, dass Europa und insbesondere Deutschland 2020 nicht mehr regierbar sein wird. Was sind die großen Gefahren, meine Damen und Herren? Ja, Sie können ja Ihren Zweckoptimismus ruhig kultivieren. Was sind die großen Gefahren? Das sind zwei Gefahren. Erstens der Bürgerkrieg und zweitens der Krieg mit Russland. Der Bürgerkrieg könnte nur verhindert werden durch Massenabschiebungen in den nächsten Jahren. Aber dazu ist diese Regierung natürlich mitnichten bereit. Im Gegenteil. Obergrenze heißt es. Und was bedeutet das? Jedes Jahr eine Stadt von der Größe Kassels aus Ausländern hier in Deutschland neu implantieren. Meine Damen und Herren, wir brauchen geschlossene Grenzen. Wir brauchen keine Obergrenze für Zuwanderung. Wir brauchen eine Untergrenze für Abschiebung. Und wenn wir das nicht erreichen.
Herr Dr. G., darf ich Sie zur Sache verweisen?
Ja, das
es
sind
geht
die
um
Rahmenbedingungen.
Die aktuelle Debatte, die GroKo steht, Chancen für Baden-Württemberg.
Das ist sehr lieb von Ihnen, dass Sie mich zur Sache verweisen, Frau Präsidentin. Aber das ist die Sache, das sind die Rahmenbedingungen, die uns hier gegeben sind und die das, was wir hier machen, zum Sandkastenspiel degradieren praktisch. Und das sind die beiden großen Gefahren, was ich sagte, Bürgerkrieg und das zweite ist der Russlandkrieg. Es ist ja nicht so, dass... Es ist nicht so, dass russische Flugzeuge an der amerikanischen Grenze, sondern amerikanische Flugzeuge an der russischen Grenze fliegen, dass deutsche Truppen an der russischen Grenze stehen und dass die Gefahr des Krieges dadurch immer größer wird, nicht zuletzt für Stuttgart, weil von hier aus die amerikanische Militärmaschinerie gesteuert wird hier in Europa. Wenn wir also
Herr Dr. Gedeon, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ja. Ein letzter kurzer Satz, bitte.
Wenn wir also etwas tun wollen, meine Damen und Herren, müssen wir dafür sorgen, dass die deutschen Truppen schleunigst abgezogen werden von der russischen Grenze und dass wir den Handelskrieg, den uns Trump hier erklärt, beantworten mit Abschaffung sofortigen Aufhören der Russland-Sanktionen. Das wäre die adäquate Antwort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich so die Vorredner höre, insbesondere den Herrn Rösler von den Grünen, dann muss ich sagen, die AfD ist eine schreckliche Partei. Eine ganz schreckliche Partei. Die wollen Mittel streichen für Friedensbildung, für die Integration, ja sogar für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft. Und der Spitze des Skandals, auch die Kirchenmittel sollen noch gestrichen werden. Nun, wenn wir die rot-grüne Brille von Herrn Rösler absetzen, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Meine Damen und Herren, es kommt auf die Deutung der Begriffe an. Was verstehen Sie unter Integration? Was verstehen Sie unter offener Gesellschaft? Unter Integration verstehen Sie ja nicht die Fitmachung der Flüchtlinge für die Rückkehr. Da verstehen Sie darunter, dass wir die hier behalten. Da verstehen Sie darunter noch mehr ethnokulturelle Durchmischung, noch mehr Zuwanderung. Das ist Ihre Integration. Und unter weltoffener Gesellschaft, da verstehen Sie eine Gesellschaft, in der die Deutschen in zwei Generationen die Minderheit im eigenen Land darstellen. Und das wollen wir nicht auch noch finanziell unterstützen, meine Damen und Herren. Und was die Kirchen anlangt, meine Damen und Herren, anstatt hier die religiöse Wüste Europa zu missionieren und religiös zu bearbeiten, betätigen Sie sich als fünfte Kolonne rot-grüner Agitation. Und das brauchen wir nicht und das unterstützen wir auch nicht mit öffentlichen Mitteln. Wenn Sie also, meine Damen und Herren, die rot-grüne Brille abnehmen und die Sache etwas objektiver sehen, dann werden Sie feststellen, dass die Haushaltsvorschläge der AfD äußerst sinnvoll, äußerst verantwortungsbewusst und im Interesse der deutschen Bevölkerung und in ihrer Zukunft sind. Ich danke Ihnen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es wird viel geredet vom Import der Konflikte in der Türkei. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber viel wichtiger ist für uns die Tatsache, dass hier der politische Versuch besteht, durch die Erdogan-Türkei Deutschland politisch zu erobern. Das ist unser Hauptproblem und das politische Instrument dazu ist die TTIP. Ja, und darüber müssen wir jetzt reden, meine Damen und Herren. Wir müssen auch darüber reden, über das Verhalten der Türken, die hier leben. Von den 3 Millionen Türken haben 60% bei den letzten Wahlen in diesem Jahr Erdogan gewählt. Was heißt denn das? Und 7% haben Parteien gewählt, die noch islamistischer und schlimmer sind als Erdogan. Das heißt, 2/3 der hier lebenden türkischen Bevölkerung ist mehr oder weniger ein Potenzial für den politischen Islamismus in Deutschland. Ja. Das ist das Faktum, das wir erstmal registrieren müssen. Und die Sache ist auch gut organisiert. Ich habe gestern schon gesagt, der terroristische Islamismus ist kurzfristig schlimmer. Aber langfristig ist der politische Islamismus schlimmer, weil er Stück für Stück aus nicht-islamischen Gesellschaften islamische zu machen versucht. Und die TTIP ist eine solche Organisation, über 800 Moscheeverbänden, direkt gesteuert vom Religionsministerium in Ankara. Systematisch versucht sie, hier ihren Einfluss im erdoganschen Sinne in der türkischen Parallelgesellschaft zu entfalten und aus dieser sozusagen einen Staat im Staate zu machen. Die TTIP ist die fünfte Kolonne des turko-islamistischen Erdogan-Systems, meine Damen und Herren. Und darauf müssen wir jetzt endlich mal richtig reagieren. Und was haben wir bislang gemacht? Wir haben mit der TTIP kooperiert. Wir sind ja förmlich in den Hintern gekrochen. Die konnten bei allen schulischen Problemen...
Nehmen Sie die richtige Wortwahl. Hier kriegt irgendjemand in den Hintern.
Na ja, also jetzt sind wir nicht so pedantisch. Wir sind ja hier nicht ein Frauenkloster oder was. Ja. Oh Gott, welche Bigotterie.
Herr Abgeordneter,
da darf ich mal zu Ende reden.
Nein.
Man hat...
Was? Ruhe bitte, Moment. Ja. Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ja, Sie hatten... Nein, ja. Sie hatten 2 Minuten, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Mikro ab. Nein. Protestieren jetzt gar nicht. Sie nehmen bitte. Sie, Herr Dr. Gedion, Sie nehmen bitte Ihren Platz ein. Und wenn Sie sich beschweren, können Sie sich gerne schriftlich beschweren. Es gibt keine Debatte jetzt. Abgeordneter Gedeon, ich erteile Ihnen hiermit förmlich einen Ordnungsruf.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Brüssel wähnt sich auf hohem Ross. Mitunter droht man den Briten sogar, und auch hier meinen viele, die Briten werden das bald bereuen, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass eher wir diejenigen sind, die, wenn wir so weitermachen, bald bereuen werden, dass wir nicht eine grundsätzliche Änderung unserer Politik vorgenommen haben. Denn die Briten sind in der EU nicht nur unser Partner, sondern der zweitgrößte Nettozahler. Und was bedeutet das konkret? Dass auf den erstgrößten Nettozahler, und das sind bekanntlich wir, ganz erhebliche Belastungen zukommen. Und es ist sehr schwer, sich vorzustellen, dass wir das noch so ohne weiteres stemmen können. Und die Briten haben das auch nicht aus einer Laune herausgetan, diese Entscheidung, sondern sie haben das ganz klare Empfinden, dass das mit dem Kontinent, Sie sprechen ja nicht einmal von Europa, da immer mehr nach unten, nach abwärts geht. Und dass Sie ganz in dem Sinne das verstehen, wie der amerikanische CIA-Chef, der einige Jahre in Europa auch war, Michael Heiss, es gesagt hat, dass spätestens 2020 Deutschland nicht mehr regierbar sein wird. Der Chef der CIA hier in Europa, Sie lachen sich krank. Gut, lachen sich krank, vielleicht vergeht Ihnen irgendwann das Lachen. Ich hoffe es nicht, dass es Ihnen vergeht. Gut, das ist also die Situation, meine Damen und Herren. Und von daher müssen wir ganz andere Konsequenzen ziehen, als sie hier üblich angedacht sind. Nicht mehr Integration, sondern weniger Integration. Viel weniger Integration, im Wesentlichen eine Rückkehr zu den Rahmenbedingungen der alten EG. Das sollte die Schlussfolgerung sein. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, meine Damen und Herren, das habe ich mich leider verschluckt. Also, da bräuchte ich jetzt wesentlich mehr als 2 Minuten, um diesen vielen Stuss, der hier erzählt worden ist, einigermaßen zurechtzustellen. Erstmal möchte ich feststellen, dass es auch nicht-lobbyistische Arztmeinungen zu dem Thema gibt. Und das, was der Herr Fichtner erzählt hat, das ist Hanebüchen. Also, ja, das kann man sagen, in Verhandlungen mit den Krankenkassen kann man das sagen, ja, wenn er mit Rückenschmerzen nicht behandelt wird, dann ist er am nächsten Tag tot. Also so ein Blödsinn. Ja, also ich habe 33 Jahre Medizin gemacht, 30 Jahre als Praktiker. Das geht so einfach nicht. Und einerseits dann Humanität zu sagen, ich bin dafür, dass wir ihn maximal mit MRT und was weiß ich behandeln, aber am nächsten Tag schieben wir ihn ab, das ist ja auch nicht sehr logisch. Also, Frau Wölfle, es ist auch nicht so. Wenn das nur eine Frage der Verwaltungstechnik wäre, dass wir eben mit der Gesundheitskarte das besser in den Griff kriegen, dann frage ich mich, warum hier überhaupt die Zeit, dann ist das ein technisches Problem, über das politisch nicht diskutiert werden muss. Es geht aber nicht um das technische Problem, es geht indirekt um die Leistungsausweitung. Das ist auch bei Ihnen die Motivation dabei, aber sicher doch. Es ist so, im Gegensatz zu dem, was der Herr Fichtner erzählt hat, gibt es keine Umfrage, wo 2 Drittel sagen, die brauchen eine Gesundheitskarte. Die große Mehrheit ist für eine solche Ausweitung, weil es ist unbestritten, das sage ich Ihnen als Arzt, und das wird Ihnen jeder, der mit der Thematik befasst ist, bestätigen können. Diese Gesundheitskarte bedeutet eine indirekte Leistungsausweitung. Ja, das ist der eigentliche Kern der ganzen Sache, und deswegen können wir das nicht befürworten. Und im Übrigen nicht nur für Leute, die ein ungesichertes Bleiberecht haben, sondern generell bin ich gegen eine solche Gesundheitskarte. Ja, weil einfach eine gewisse Hürde aufgebaut werden muss, weil sonst sind die Ambulanzen total überlaufen. Ist ja jetzt schon der Fall. Es ist ein konstruierter Fall, Frau Wölfle, wenn Sie sagen, ja, da kommt die Schwangere und da muss die erst ins Amt und so. Da, nennen Sie mir einen solchen Fall, wo das passiert ist. Die gehen direkt ins Krankenhaus und sind dann da. Das ist überhaupt nicht die Gefahr, die Sie hier an die Wand malen. Also, keine Gesundheitskarte, meine Damen und Herren, es ist eine indirekte Leistungsausweitung. Es geht zulasten des Steuerzahlers, denn jede Sozialpolitik ist ja auf der anderen Seite etwas, was finanziert werden muss durch die Zwangsabgaben der Steuerzahler. Ja, das sind ja keine freiwilligen Spenden. Wenn Sie irgendwelche Vereine gründen zur Finanzierung von besonderen Leistungen für Flüchtlinge, oh, bitteschön, als Privatinitiative, aber nicht durch den Steuerzahler. Ja. Okay, meine Damen und Herren, also das Ganze geht in die Richtung letztlich, worüber ich reden wollte, aber es nicht kann, es geht in Richtung Helfersyndrom und so, aber vielleicht ein anderes Mal darüber. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, kennen Sie den König Midas aus der griechischen Sagenwelt? Alles, was er angefasst hat, wurde zu Gold und da ist er schließlich verhungert und verdurstet, weil er nicht mehr essen und trinken konnte. Bei der EU in Brüssel ist das ähnlich. Bloß wird das, was sie anfasst, nicht zu Gold, sondern zur zentralistischen Diktatur. Und deswegen ein Aspekt, der in der ganzen Diskussion noch ganz untergegangen ist und dessen Tragweite ich auch erst in der Diskussion im Europaausschuss erfasst habe. Es geht um die Kontrolle der Außengrenzen und das ist natürlich eine gute Sache. Aber die Beschlusslage der EU ist jetzt so, dass auch gegen den Willen eines Staates bewaffnete Verbände von der EU in dieses Land geschickt werden können, um die Grenze zu schützen. Meine Damen und Herren, gegen den Willen des Landes, was bedeutet das? Natürlich wollen wir die Grenzen schützen, ja, natürlich müssen wir auch Maßnahmen verlangen, wenn ein Land das nicht kann und nicht will. Und die letzte Maßnahme, die wir machen können, das ist der Ausschluss aus der EU. Aber wir können nicht bewaffnete Verbände in dieses Land schicken, um die Grenze dort zu schützen. Das ist de facto eine militärische Intervention, die hier durch die EU legalisiert wird. Das ist das juristische Faktum und das ist, was wir uns klar machen müssen, dass es ein Quantensprung in der Entsouveränisierungspolitik gegenüber den Nationalstaaten darstellt und noch mehr, dass es ein Quantensprung in der Totalitarisierung der EU-Politik darstellt. Und da müssen wir hellhörig werden, meine Damen und Herren. Da dürfen wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Und wenn hier eine Politik legalisiert wird, die bewaffnetes Eingreifen in Mitgliedstaaten legalisiert, dann können wir in dieser EU so nicht weiterbleiben. Das hieße in letzter Konsequenz, aus dieser EU auszutreten. Bitte denken Sie über diesen Gedanken nach. Also, meine Damen und Herren, es geht nicht um formalistische Erbsenzählerei, sondern um grundsätzliche Konzepte. Es geht um die Frage, Kampf gegen Rechtskonzept oder Kampf gegen Extremismus, das ist die Frage. In der alten Bundesrepublik war ganz klar das Antitotalitarismuskonzept. Die politische Mitte war die Grundlage, die Extreme wurden auf beiden Seiten bekämpft. Ja? In der DDR dagegen war das anders. In der DDR gab es damals schon das Kampf gegen Rechtsprinzip und das kursierte unter dem Namen Volksfrontstrategie. Ja? Und in diesem Konzept gibt es keine politische Mitte. Da, wo die Mitte ist, ist in diesem Konzept eine Barrikade. Und da geht es nur noch um die Frage, auf welcher Seite der Barrikade steht man? Auf der richtigen Seite, das sind dann die Linken, das sind dann die Guten in diesem Konzept. Oder auf der rechten, auf der falschen Seite, das sind die Rechten, das sind die Bösen. Das ist die Denkweise. Und es ist die Frage, für welches Konzept hat sich das wiedervereinigte Deutschland entschieden? Richtig, meine Damen und Herren, die politische Klasse im wiedervereinigten Deutschland hat sich für das Kampf gegen Rechtskonzept, also für die kommunistische Lösung entschieden. Und damit für eine DDRisierung Deutschlands. Rot-Rot-Grün, meine Damen und Herren, Rot-Rot-Grün ist nichts anderes als die politische Umwandlung in eine Groß-DDR. Und wenn wir jetzt hier einen Ausschuss einrichten gegen Linksextremismus, dann ist das der Schritt in die richtige Richtung, nämlich eine Abkehr vom kommunistischen Kampf gegen Rechtsprinzip und eine Rückkehr zum demokratischen Antitotalitarismuskonzept. Und deswegen, meine Damen und Herren, empfehle ich Ihnen, stärken Sie die Demokratie und unterstützen Sie die Bildung dieses Ausschusses und lassen Sie die formalistische Erbsenzählerei. Ich danke Ihnen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also ich verstehe die Presseresonanz. Gibt es denn irgendjemand in diesem Raum, der für eine verschwenderische Umgangsweise mit den Ressourcen ist? Gibt es irgendjemand, der dafür ist, dass 60% der Nahrungsmittel weggeschmissen werden? Doch niemand. Hier wird doch mit moralisierender Phraseologie von wirklich politischen Themen abgelenkt. Die Politik fängt doch erst an, wenn wir entscheiden, wofür setzen wir unsere Ressourcen ein. Die Ressourcen sind ja nicht dazu da, dass wir sie erhalten. Das ist ja kein Selbstzweck. Die Frage, die Politik klären muss, ist, wofür setzen wir die Ressourcen ein? Und auf diese Fragen sollten wir uns konzentrieren. Meine Damen und Herren, wenn wir in der Stunde, wo wir also viel pseudo-religiöse Dogmen gehört haben, handfeste Dinge diskutiert hätten, zum Beispiel mein Ceterum Censeo, was ist denn mit dem Fortschritt bzw. dem Nichtfortschritt der Abschiebungspraxis in Baden-Württemberg geschehen, dann hätten wir substanzielle Politik betrieben. Aber so haben wir unsere knappe Zeit mehr oder weniger verschwendet und ich plädiere dafür, künftig auf solche Blabla-Themen zu verzichten und den harten politischen Kernthemen zu widmen. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es geht primär nicht um Liberalität, es geht primär um den Kampf der Kulturen. Ende der 90er Jahre hat der amerikanische Soziologe Samuel P. Huntington sein epochales Buch herausgebracht, denn er war der Erste, der den Paradigmenwechsel, der 1989 nicht nur geopolitisch, sondern geistig-politisch insgesamt stattgefunden hat, auf den Punkt gebracht. Es geht nicht mehr um ideologische Wahrheiten wie im Kalten Krieg. Es geht nicht mehr primär um sozioökonomisches Denken. Es geht um kulturelle Identität und um Verteidigung dieser kulturellen Identität in dem sogenannten Kampf der Kulturen. Ich zitiere jetzt nur mal Huntington. Wahrscheinlich haben Sie ihn nicht gelesen, drum, sonst könnte ich mir das nämlich ersparen, wenn Sie ihn gelesen hätten. Gut. Nun, meine Damen und Herren, natürlich gibt es in diesem Kampf auch Harmonie, gibt es die gegenseitige Inspiration der Kulturen, gibt es die Möglichkeit der Kooperation. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist eben der Konflikt und das Bewahren der Identität. Und das bedeutet Ab- und auch Ausgrenzung. Und wer diesen Gesichtspunkt, diesen entscheidenden Gesichtspunkt nicht als politischen Faktor anerkennen will, der betreibt nicht Politik, meine Damen und Herren, sondern der betreibt realitätsferne und blauäugige Selbstverwirklichung. Und diese Krankheit ist in einer Fraktion dieses Hauses leider besonders verbreitet. Nun, Niqab und Burka sind nicht nur Kleidungsstücke, sondern kulturelle Symbole und als solche geistige Waffen im besagten Kampf der Kulturen. Und in diesem Kontext, meine Damen und Herren, ist das Verbot der Verschleierung ein Akt der Selbstverteidigung unserer Kultur, unserer christlich geprägten europäischen Kultur, gegen das Eindringen gegen die Fundamentaloffensive des islamischen Kulturkreises. Und sicherlich ist dieses Verschleierungsverbot nicht der entscheidende Akt, aber es ist ein legitimer und auch ein notwendiger Akt, der zeigt, dass wir uns zu unserer europäisch geprägten Identität bekennen und dass wir bereit sind, diese gegen andere Kultureinflüsse auch zu behaupten und zu verteidigen. In diesem Sinn sollten wir dieses Verschleierungsverbot gesetzlich durchsetzen. Ich danke Ihnen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, letztlich geht es um die Frage, ob die Immigranten sich hier unseren kulturellen Gepflogenheiten anzupassen haben oder wir uns den ihrigen. Und das ist die Frage, Rot-Grün will uns weismachen, dass Letzteres notwendig ist, weil ansonsten die Religionsfreiheit und die religiösen Gefühle der Moslems beeinträchtigt werden. Man könnte genauso gut sagen, dass die religiösen Gefühle der Mehrheit beeinträchtigt werden durch diesen Mummenschanz bzw. diesen Burka-Vermummungsschanz. Und im Übrigen haben Sie, meine Damen und Herren von Rot-Grünen, das schon zu Ende gedacht, Ihren Gedanken der Freiheitsrechte. Wenn Sie die totale Verhüllung als Freiheitsrecht propagieren, dann müssen Sie doch umgekehrt auch die totale Enthüllung als Freiheitsrecht propagieren. Dann müssen Sie den Exhibitionsparagrafen sausen lassen. Müssen wir also befürchten, dass Sie demnächst alle nackt hier sitzen? Ich hoffe nicht, dass Sie uns das antun. Also, meine Damen und Herren, es gibt auf der Welt so viele Gegenden, wo Sie verschleiert rumlaufen können. Wenn jemand wirklich den Schleier haben will, wir werden ihn nicht aufhalten, hier mit seinem Schleier woanders hinzureisen, in den islamischen Kulturkreis, wo er ihn überall und jederzeit zur Schau tragen kann. Dankeschön. Eine Ablehnung dieser Enquete-Kommission, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, bedeutet eine Bagatellisierung des Islamismusproblems. Es geht hier vorab nochmals präzis um die Begriffe. Islam ist eine Religion, die individuell praktiziert werden kann und als solche für die Politik nicht interessant hat, diese nicht zu interessieren. Islamismus dagegen ist die aggressive Politisierung einer Religion über Lobbyverbände und anderes. Und es ist ein nicht sehr glücklicher Begriff, der hier in letzter Zeit mehr verwendet wird bei der FPÖ, schon lange teilweise auch von der AfD und von der CSU. Politischer Islam, das sagt nichts. Die Unterscheidung Islamismus und Islam ist das Entscheidende. Und hier, um es vor allem darauf hinzuweisen, im Hinblick auf das, was verschiedene Vorredner gesagt haben, Islamismus ist nicht nur der terroristische, der dschihadistische Terrorismus, der dschihadistische Islamismus, sondern ist in gleicher Weise der politische. Der politische arbeitet mit politisch-zivilen Mitteln und möchte nicht-islamische Gesellschaften mit diesen Methoden erobern. Ich zitiere Erdogan: Die Demokratie ist der Zug. Wenn wir am Bahnhof sind, steigen wir aus. Das ist der politische Islamismus und das macht Herr Erdogan ganz konkret. Und ich möchte den Punkt mit der DITIB konzentrieren und darauf fokussieren. Denn der DITIB-Islamismus, meine Damen und Herren, das ist der gefährlichste Islamismus, den wir hier in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und darauf müssen wir uns einstellen. Die DITIB ist eine Organisation mit über 800 Moscheegemeinden, die gelenkt werden von einem Generalkonsul in Berlin per Statut und dieser wiederum vom Religionsministerium in Ankara. Von daher ist die DITIB nicht nur die Entwicklung einer Parallelgesellschaft, einer Gegengesellschaft, sondern ist Ausdruck der Tatsache, dass hier etwas Strukturiertes in der Gesellschaft passiert. Das heißt, hören Sie gut zu, ich sage Ihnen was ganz wichtig, dass hier ein Staat,
so langsam zu Ende
kommt. Ein Staat im Staate entsteht. Über die DITIB baut sich der islamisch-faschistische Staat über Erdogan einen Staat im Staat in der Bundesrepublik Deutschland auf. Ich werde morgen bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt nochmals darauf eingehen. Vielen Dank.
Ja, sofort, oder?
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Grundlage rot-grüner Energiepolitik ist nicht rational, sondern eine ideologische Verirrung. Vor 20 Jahren war es das sogenannte Ozonloch. Sie erinnern sich, davon redet heute niemand mehr. Jetzt ist es das CO2, die Dekarbonisierung, was es in 20 Jahren ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall muss von Zeit zu Zeit eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden, sonst hört nämlich niemand mehr hin. Kein seriöser Wissenschaftler, meine Damen und Herren, kann aufgrund der Multikomplexität des Klimaphänomens auch nur annähernd den Anteil der menschengemachten, das heißt der zivilisationsbedingten Wirkung auf das Klima quantifizieren. Wer es trotzdem macht, ist kein Wissenschaftler, sondern ein moderner Kaffeesatzleser. Und das umso mehr, als nicht einmal feststeht, ob wir eine Erderwärmung oder vielleicht nicht sogar eine Erdabkühlung kriegen. In diesem Sinn ist dieses ganze Argumentieren und diese ganze Panikmache mit dem Klima im Wesentlichen eine Ablenkung von den politischen Problemen, von den großen wirklichen Gefahren vom internationalen Finanzkapital zum Beispiel oder vom politischen Islamismus. Stattdessen schwadroniert man über die Menschheit, die Interessen der Menschheit. Und ich kann Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, hüten Sie sich vor denen, die ständig das Wort Menschheit im Munde führen. In diesem Sinne also ist das ganze Gehabe mit der Klimakatastrophe eine pseudoreligiöse apokalyptische Ersatzreligion und Panikmache, die eine rationale Energiediskussion blockiert und dies zum Schaden der Bürger und zum Schaden der ganzen Wirtschaft. Ich danke Ihnen.